So, wir sind beim Aufbau, bei der Entstehung des Psalters. Das ist jetzt Wir hatten erstens Einleitendes, zweitens Gattungen, Römisch 2, und Römisch 3 ist Entstehung. Aber ich muss das korrigieren. Das ist nicht viertens und drittens. Entstehung des Psalters. Da müssen wir zuerst ein paar Dinge vorausschicken. Wir haben in dieser Sammlung, die wir vor uns haben, 75 Psalmen von David. Braucht ihr nicht notieren. Wir kommen sowieso drauf. Ich habe das jetzt nur so für mich hier aufgeschrieben. 75 Mal. Es gibt da eine Verfasserangabe jeweils, der heißt Le David auf Hebräisch. Le David heißt eigentlich wörtlich zu David. Zu David ist ja eigentlich ungewöhnlich. Man würde erwarten von David, aber da hier steht zu David. Wahrscheinlich zugerechnet oder zugewiesen oder zur Sammlung, gehören zur Sammlung der Davidspsalmen, so etwas muss das heißen. Das bedeutet, dass es ist eine Verfasserangabe. Also diese Davidspsalmen wurden offensichtlich schon früher gesammelt, bevor dann der Psalter überhaupt so entstanden ist, wie er jetzt vor uns liegt. In 2. Chroniker, kann es jemand lesen? 2. Chroniker 29, Vers 30.
Und sie luden mit Freuden und neigten sich und beteten an.
Den Liedern Davids und des Sehers Asafs. Hier werden also zwei erwähnt, Davids, die Lieder Davids und die Lieder Asafs. Das zeigt uns schon, dass sie schon damals, 2. Chroniker 29, Vers 30, dass sie das damals schon also eine Sammlung hatten. Von Asaf, das ist gerade der hier auch erwähnt wurde, gerade. Von Asaf sind 12, die Asaf-Psalmen 50 und 73 bis 83. 73 bis 83 sind 11, plus der eine aus Buch 2. Die anderen sind im Buch 3, 73 bis 83, einer in Buch 2. Asaf war ein Sänger der Zeit Davids, wie auch hier diese Stellen, die ich hier habe, 1. Chroniker 6, 24, 15, 17, 2. Chroniker 5, 12. Es gab auch noch Nachkommen dieses Asaf zur Zeit von Esra, gab es auch noch eine Asaf-Gilde, offensichtlich hat man das weiter gepflegt, die Nachkommen Asafs. Dann haben wir von den Söhnen Korachs 12 Psalmen. Korach, das ist derjenige, der rebelliert hat gegen Mose und dann, wo sich dann die Erde aufgetan hat und hat ihn verschlungen. Aber ihn, nicht alle Korachiten, nicht die ganze Familie. Also es haben welche überlebt und deren Nachfahren wurden zu einem großen Segen für die Gemeinde des Herrn durch ihre Lieder. Die sie gesungen haben, sie hatten einen wichtigen Platz dort im Tempelgottesdienst. Kann jemand vielleicht lesen, was die Korachiten betrifft? 1. Chronik 15, Vers 17 bis 19. Da wird auch Heman erwähnt, soviel ich weiß. 1. Chronik 15, Vers 17 bis 19. Und jemand anderer kann schon aufschlagen, 1. Chronik 25, Vers 5.
Auf und von dessen Geschlechtsgenossen Asaf, den Sohn Berechias,
und von den Nachkommen Meraris, ihren Geschlechtsgenossen Ethan, den Sohn Kusajas, und mit ihnen ihre Amtsgenossen zweiten Ranges, Sacharja, den Sohn, sowie Jaasiel, Semiramat, Jehiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Elefelehu, Miknea, Obed-Edom und Jehiel, die Torhüter, dazu die Sänger Heman, Asaf und Ethan mit kupfernen Zimbeln, um die Musik zu verstärken.
Mit kupfernen Zimbeln, also auch Musikinstrumente. Heman wird erwähnt, Ethan wird erwähnt und Asaf. Heman war ein Korachiter, wohl das Haupt der Korachiten dort im Tempelgottesdienst. Und Ethan wird auch erwähnt, also von den Söhnen Korachs, das sind die, zuerst die Psalmen 42 bis 49, das sind eigentlich 8, aber der 42 und 43 gehört wohl zusammen, dann haben wir hier eine 7er Reihe, 42 bis 49, und dann die Psalmen 84, 85, 87, 88. Dazu dann von Ethan, der Psalm 89, haben wir den, der wurde gerade erwähnt. Dann haben wir noch einen Psalm von Mose und zwei Psalmen von Salomo. Wo sie, Moment, ich habe den Salomo vergessen. Zwei Psalmen von, ich muss das gerade notieren. Zwei Psalmen von Salomo, nämlich 72 und 127. Also hier haben wir das. Gar nichts. So, von Mose, Psalm 90, von Salomon oder Salomo, je nachdem wie man sagt, 72 und 127. 50 Psalmen sind ohne Verfasserangabe, wobei einige von denen, mindestens 3 von denen, gehören zu David. Psalm 2 ist ohne Verfasserangabe, aber ist von David. Das erfahren wir aus Apostelgeschichte 4, Vers 25. Dort steht, dass es David war. Und Hebräer 4, Vers 7 steht, dass der Psalm 95 von David war. Da wird der Psalm 95 wird ja in Hebräer 3 zitiert. Und dann wird in Hebräer 4 erklärt, dass das, was da zitiert wird, in Hebräer 3, dass das von David war. Also Hebräer 4, Vers 7. Das heißt, Psalm 2 und Psalm 95 und Psalm 10 gehört zu Psalm 9. Und wenn der Psalm 9 von David war und die erste Hälfte des Alphabets ist, dann ist Psalm 10 auch von David. Bitte? Ist was falsch? Ja, und wahrscheinlich sogar viel mehr, weil viele von den Unbenannten wahrscheinlich trotzdem von David sind. Das ist meine Vermutung bei Psalm 33, denn in der ganzen Sammlung, im ersten Buch, die ganze Sammlung sind David-Psalmen. Es ist kein einziger von den anderen, nur die Unbenannten, das war Psalm 1, der ist deshalb unbenannt, weil er der Einleitungspsalm ist. Der Psalm 2 ist auch unbenannt, weil er wahrscheinlich auch zur Einleitung gehört. Aber ist von David, Psalm 10 ist von David und dann fehlt noch der Psalm 33, das ist der einzige Unbenannte noch im ersten Buch. Und der steckt mitten zwischen den anderen David-Psalmen und man könnte auch hier vermuten, ziemlich stark vermuten, dass er auch von David ist. Wie käme er sonst in diese Sammlung, in dieses Buch hinein, wo von niemandem anderen sonst noch Psalmen sind. Also das erste Psalmbuch ist ein David-Psalmbuch. Ja. Ja, nur dem, es geht hier um die Frage, ob man diese Angabe von Salomo, heißt ja auf Hebräisch Le Salomo, eigentlich wörtlich zu Salomo, ob man das jetzt auch so übersetzen dürfte, für Salomo. Das wäre der einzige Psalm, wo dann eine Überschrift wäre, ein unbenannter Psalm, aber gewidmet dem Salomo. Das wäre einzigartig im ganzen Psalter. Sonst haben wir entweder unbenannte Psalmen, aber dann steht kein Name für. Ja? Sondern wenn ein Name steht, dann ist es immer eine Verfasserangabe. Das wäre also dann die einzige Ausnahme. Das ist schon sehr verdächtig, oder? Und das Zweite ist, dass hier wohl der König sich als den Sohn des großen Königs, des Davids, betitelt. Also er spricht hier von sich in dritter Person. Das tut er ja auch übrig in den weiteren Versen auch. Es ist ja wie eine Bitte, dieser Psalm, wie ein Wunsch oder eine Bitte gerichtet an Gott. Und scheint schon sehr stark danach zu klingen, dass es hier dass er hier mit dem Sohn des Königs meint, dem Sohn des bekannten Königs David. Ja. Und noch ein weiterer Grund ist, wir haben ja noch einen Psalm. Das ist der Psalm 127. Und wenn man da liest, in der Überschrift steht haargenau das gleiche, Le Salomo. Also wieder zugerechnet oder zu Salomo. Wie heißt es denn hier bei der Schlachter? Heißt es hier auch für Salomo? Ah, ja, das ist ja jetzt unkonsequent, könnte man sagen, oder? Da einmal übersetzen sie von Salomo und dann übersetzen sie für Salomo. Das ist untypisch und also, denn der 127er ist sicher von Salomo. Ja? Und da war genau die gleiche Sache, gleiche Überschrift, gleicher Text, alles gleich. Also, da gehe ich nicht einig mit den Übersetzern der Schlachterübersetzung. Dieser Psalm spricht viel dafür, dass er wirklich meint, es ist der Königssohn Salomo hier gemeint und niemand anderer. Nicht ein David-Psalm für Salomo, das müsste dann schon geschrieben sein, von David für Salomo oder so. Da müsste wenigstens Le David auch noch dabei stehen, aber das ist nicht geschrieben. Also, ja. 50 ohne Verfasserangabe, wobei viele also von den namenlosen Psalmen von David sind. Wir haben also 47 unbekannte oder unbenannte, wo wir nicht wissen, wo wir nur vermuten, dass viele davon von David sind. Der älteste Psalm ist Psalm 90 aus der Zeit Moses. Mose etwa 1450 so herum, etwa um diese Zeit, geschrieben. Der jüngste Psalm ist einer aus der Zeit des Exils oder nach der, die jüngsten Psalme sind aus der Zeit des Exils oder danach. Ganz sicher aus der Zeit des Exils sind Psalm 89, Psalm 102, 106 und 137. Wobei 137 könnte auch nach dem Exil sein. Da müssen wir schon offen lassen. Im Exil oder nach dem Exil. 137, wo der Psalm über die Tochter Babel. Es könnte ein Rückblick sein, oder? An den Wassern von Babel saßen wir und weinten, als wir da an Zion dachten und so weiter. Ein Rückblick könnte es sein, geschrieben schon nach der Rückkehr, aber noch im Blick auf die Zeit von dort. Könnte es sein. Muss nicht sein, aber kann sein. Und danach, der Psalm 126, den könnten wir vielleicht doch kurz uns ansehen. Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Also als der Herr die Gefangenen zurückführte, das muss also schon Vergangenheit sein. Also dieser Psalm ist ganz sicher ein sehr, sehr junger Psalm. Nach der Rückführung aus dem 6. oder vielleicht sogar aus dem 5. Jahrhundert, also 490 oder wann auch immer. Oder 530, die Rückführung war 538, also nach der Zeit der Rückführung, nach 538 vor Christus, verfasst. Diese Sammlungen, offensichtlich existierten damals, als man zurückkam aus der Gefangenschaft, existierten schon einige Sammlungen, nämlich diese Jahwe-Psalme aus dem ersten Buch, das sind die Psalme 3 bis 41, wo der Jahwe-Name regelmäßig vorkommt. Möglicherweise hat diese Sammlung, diese David-Sammlung, schon vor der Rückführung war die schon im Gebrauch gewesen und dann hat man sie in einem Buch zusammengefasst. Dann die Elohim-Psalme 51 bis 72, auch Davids Psalme, mit Ausnahme, wie ich meine, der letzte, der von Salomon. Dann die Asaph-Psalmen, diese Sammlung, die ich ja schon erwähnte, der 50er und 73 bis 83, diese Sammlung waren wohl auch schon bekannt aus früherer Zeit. Und die Korach-Psalme 42 bis 49, die waren sicher eine Gruppe, die man schon hatte damals, bevor man den Psalter also zusammenstellte. Auch die Stufenlieder, die Wallfahrtslieder, da wissen wir zwar nicht aus welcher Zeit, aber dies ist auch eine Sammlung, die schon bestanden hat, so sieht es aus jedenfalls, können wir nicht hundertprozentig sagen. Einige Psalme sind doppelt, das ist Ihnen vielleicht aufgefallen, Psalm 14 und Psalm 53 sind doppelt, sind zweimal drinnen, mit einem Unterschied. Was ist der Unterschied? Weiß es jemand? Beim einen steht Yahweh, beim anderen steht Elohim. Yahweh heißt der Herr, also wird übersetzt mit der Herr, und Elohim wird übersetzt mit Gott. Also der Gottesname ist der Unterschied in diesem Psalm. Und ein paar ganz kleine Unterschiede sind schon noch auch dabei, aber die fallen nicht ins Gewicht. Dann der Psalm 40, Vers 13 bis 17, ist parallel zu Psalm 70, ist fast identisch. Und Psalm 57, Vers 8 bis 12, zusammen mit 60, Vers 7 bis 14, gibt Psalm 108. Also zwei Teile aus diesen Psalmen ergeben den Psalm 108. Das sind Duplikate sozusagen. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Warum man sie doppelt hineingegeben hat, das mag seine Gründe haben, dass sie zu zwei Sammlungen gehörten und aus irgendeinem Grund hat man die so gelassen. Wissen wir also nicht. Aber zum Schluss wurden diese Psalme zusammengestellt, so wie wir sie heute haben. Und wer das war, wissen wir nicht hundertprozentig. Aber es muss in der Zeit gewesen sein, als der Tempelgottesdienst neu geordnet wurde. Das war nachdem die zurückgekommen sind aus dem Exil. Als dann der Tempel schon gebaut war, denn es war ja Tempelgottesdienst und die Psalme waren für den Tempelgottesdienst auch gedacht. Und für das Singen im Tempel, man hat übrigens auch gesungen im Tempel, wenn niemand da war. Man hat nur für Gott gesungen, das gab es auch. Da standen sie da und haben gesungen ohne Zuhörer. Aber sie haben gesungen. Sie waren nicht ohne Zuhörer. Der Herr hat zugehört. Das soll uns auch etwas lehren über unser Singen. Wenn wir singen, freut sich der Herr, vielleicht singt er sogar mit. Ja? Vielleicht haben Sie diesen Gedanken noch nie gehört, aber der ist biblisch. Steht in Psalm 22. Muss ich vorlesen. Psalm 22 in Vers 26. Da steht es von David geschrieben, aber dieser Vers wird ja zitiert im Neuen Testament. Also nochmal, Psalm 22, Vers 26, von dir her ist mein Lobgesang in großer Versammlung. Und Nein, Entschuldigung, Vers 23. Ich will deinen Namen meinen Brüdern lobend künden, inmitten der Gemeinde dir Lob singen. Da können wir denken, ja, David, klar, David verkündigt den Namen des Herrn und singt mit in der Mitte in der Gemeinde. Aber genau dieser Vers wird zitiert in Hebräer 2, Vers 12 und auf den Herrn Jesus bezogen. Hebräer 2, Vers 12. Direkt zitiert. Das heißt, wenn das so einfach so zitiert wird, ja, vielleicht kann das jemand vorlesen, und zwar den Zusammenhang, Vers 11 und 12 in Hebräer 2. Es ist vom Herrn Jesus die Rede, er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und dann wird genau dieser Vers zitiert, Psalm 22, Vers 23. Das heißt, dass der Herr Jesus inmitten der Gemeinde Gott Lob singt. Also wenn die Gemeinde ein Loblied angestimmt hat, dort unter den Hebräerchristen oder wo auch immer, irgendwo, der Herr hat mitgesungen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Der Herr Jesus hat dem Vater ein Lob gesungen, zusammen mit den Gläubigen. Nicht nur, als er auferstanden war und noch mit den Gläubigen zusammen war, sondern auch, nachdem er auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Also jedenfalls, das wäre ein kleiner Hinweis darauf. Ein Hinweis darauf, dass der Herr sehr interessiert ist an unseren Liedern und dass wir ihm singen sollen, und dass, wer weiß, er vielleicht sogar mitsingt. Bitte.
Es freut mich sehr, dass du das sagst, weil es gibt auch die Meinung, dass Engel zum Beispiel nicht singen, weil da steht, sie loben Gott in Sprachen. Daraus leite ich dann ab, Engel können nicht singen und Gesang ist typisch menschlich.
Ja. Jedenfalls der Herr singt ganz sicher. Ja. Ja, die Frage ist natürlich, wieso sollten Engel überhaupt nicht singen können, aber gut. Ja. Sind ja genauso Geschöpfe. Gut. Die Endredaktion, möglicherweise also die größten Führer des Volkes damals, der religiösen Führer, Esra war wahrscheinlich einer der geistlichen Führer, der wichtigsten geistlichen Führer in der Zeit nach der Rückführung. Zuerst waren es ja Josua und Zerubabel, Josua der hohe Priester und Zerubabel der Fürst, wobei Josua auch ein Fürst war. 100 Jahre später, oder nein, 80, 70 Jahre später kam Esra und dann wiederum 20, 30 Jahre später kam Nehemia. 20 Jahre später, nicht mal 20 Jahre später. 458 kam Esra. Und 444 kam Nehemia, um den Mauerbau zu vollenden. Also wir haben es Esra zu verdanken. Esra war übrigens auch der Autor des zweiten Chronikbuches und des Esra-Buches. Also Esra hatte einen sehr wichtigen Teil gehabt. Und er war einer, der die Geschichte zusammenfasste. Gerade das zweite Chronikbuch ist eine Zusammenfassung der Geschichte Israels. Aus der Blick von Juda, von dem Südreich, betrachtet. Und wer mal verglichen hat, 2. Chroniker mit 2. Könige, der merkt, dass hier Unterschiede sind, weil im 2. Chronikbuch immer die Geschichte Judas betrachtet wird und nicht die Geschichte des Nordreiches. Und Esra war der Autor. Esra hat das letzte Stück von 2. Chroniker ist genau dasselbe wie der Beginn von Esra, Kapitel 1. Und das zeigt, dass wir hier denselben Autoren haben. Und Esra war ein Mann Gottes, der sein Herz darauf setzte, darauf richtete, in Israel Recht und Gerechtigkeit das Gesetz Gottes zu erforschen und zu tun und in Israel Recht und Gerechtigkeit zu lehren. Erforschen, tun, lehren. Das ist die Reihenfolge. Esra Kapitel 7, Vers 10 vielleicht, ja. Esra 7, Vers 10. Zuerst erforschen, um das dann zu tun und es zu lehren. Dieser große Mann Gottes war wahrscheinlich maßgeblich daran beteiligt, wie diese Psalme zusammengestellt sind. Wir können also damit rechnen, dass der Heilige Geist diejenigen, die den Psalter so zusammengestellt haben, wie er ist, geführt hat. Das heißt, die Psalme sind genau an der richtigen Ort, am richtigen Ort. Das hilft uns weiter für das Studium der Psalmen und für den Aufbau der Psalmen. Hier noch eine Nebenbemerkung, die hatte ich schon erwähnt. Ich habe nur die Folie gerade hier an dieser Stelle reingetan. Die Psalmenzählung ist verschieden. In der griechischen Übersetzung ist sie anders als in der hebräischen Übersetzung, weil Psalm 9 und 10 zusammengenommen werden. Folgedessen ist Psalm 11 bis Psalm 113, ist dann in der griechischen und in der russischen Bibel Psalm 10 und 112 bis 112. Psalm 114 und 115 wird auch nochmal zusammengefasst. Dann ist das in der griechischen Psalm 113. Psalm 116 wird dann wieder geteilt, sodass wir dann schön langsam wieder auf die richtige Zahl kommen. Psalm 117 bis 146 ist noch ein Psalmunterschied und 147 wird nochmal geteilt. Und jetzt haben wir wieder 150. Ja. Sodass also die griechische Übersetzung auch schlussendlich 150 zusammenbekommt. Auch übrigens ist noch ein Unterschied. In der griechischen Übersetzungen und auch in den englischen Bibeln werden die Überschriften nicht als Vers gezählt. In der deutschen werden die Überschriften schon als Vers gezählt. Deshalb beginnt bei uns meistens der Psalm mit Vers 2. Ja? Und im Englischen beginnt er mit Vers 1. Wenn Sie eine englische Übersetzung haben, dann merken Sie das. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß sie nicht. Die hatten wahrscheinlich schon ihre Gründe, warum sie den Psalm 9 und 10 zusammentaten. Das sehe ich ein, weil die ja irgendwie offensichtlich zusammengehören. Aber warum die 114 und 15 zusammentaten, das weiß ich wirklich nicht. Also. Und wie dass sie den 16er dann wieder teilen, schwer zu sagen. Ja, jetzt wird spannend, der Aufbau und Struktur des Psalters. Das ist zwar jetzt noch ein bisschen trocken, aber es ist gar nicht so trocken. Ihr werdet es gleich merken. Wir haben ja die fünf Bücher schon kennengelernt. Das müssen wir einfach wissen. Ja, wir müssen das lernen. Jeder von uns muss wissen, 1 bis 41 ist Buch 1, 42 bis 72 ist Buch 2, 73 bis 89 ist Buch 3, 90 bis 106 ist Buch 4 und 107 bis 150 ist Buch 5. Bitte. Wir sind beim Überschrift Aufbau und Struktur des Psalters.
Das wäre auch viertens.
Ja, Entschuldigung, da sind wir natürlich schon wieder. Das ist jetzt, meine ganzen Vorbereitungen sind da ungenau gewesen, tut mir leid. So, aber ich bin dankbar für Korrekturen, weil dann kann ich das gleich richtig machen. Viertens, die Bücher, also Aufbau und Struktur, viertens. Die Bücher sind also 5 an der Zahl. Buch 1 endet mit einem Lobspruch im Psalm 41, Vers 14. Gelobt sei Yahweh, der Gott Israels, von Ewigkeit her und bis in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Buch 2 endet mit Psalm 72, Vers 18 bis 20. Gelobt sei Yahweh, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein, und gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde werde voll seiner Ehre. Amen, ja, Amen, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Übrigens, zu Ende die Gebete Davids, obwohl ja Psalm 50 von Asaf ist. Das wäre wieder ein Argument gegen dieses Argument von Salomo, dass Salomo Psalm von David sein müsste, weil alle von David sind sowieso nicht alle von David. Psalm 50 ist von Asaf. Also das heißt, wir und auch die Korach-Psalmen sind auch noch dabei. 42 bis 49 sind ja auch noch dabei. Das heißt, wenn er sagt, hier zu Ende sind die Gebete Davids, bedeutet das nicht, dass alle Psalmen von David sind. Aber es sind zwei Sammlungen, wo der Großteil der Gebete von David sind. Bei Buch 1 wahrscheinlich alle, und bei Buch 2 mindestens 9 nicht von David. Buch 3, 73 bis 89, endet mit Psalm 89, Vers 53. Gelobt sei Yahweh ewiglich. Amen. Ja, Amen. Und Buch 4 endet mit 106, Vers 48. Gelobt sei Yahweh, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sage Amen. Halleluja. Hier kommt ein Halleluja hinzu, weil wir hier schon uns dem Ende nahen, und das Ende sind, da werden die, wird Gott sehr stark gelobt und gepriesen, und hier diese Halleluja-Psalmen kommen ja schon in den 104, 105, 106 sind schon die Halleluja-Psalmen, da wird das hier hinzugefügt. Psalm 5 ist dann das von 107 bis 150, und es endet mit Psalm 150. Das große Schluss Halleluja. Lobet Yahweh in seinem Heiligtum. Lobt Yahweh. Auch Halleluja-Psalme. Beginnt und endet mit Halleluja. Das ist also, das unterstreicht, dass es tatsächlich 5 Bücher sind, diese Schlussverse. Haben wir das? Ist gut? Ja. Dann nicht? Ja. Ah, ich dachte, das findet ihr ja sowieso in der Bibel. Aber bitteschön. Das nächste ist, es ist wichtig, dass bei jedem dieser 5 Bücher gibt es eine Einleitung und einen Schluss. Das heißt, der erste Psalm in der Reihe und der letzte, auf die müssen wir uns konzentrieren. Also der 1er und der 2er, der 41er, der 42, 43 und der 72er, der 73 und der 89er. Und der 90er und der 106er, der 107er und der 150er. Wobei der Schluss beim 5. sind ja eigentlich 5 Psalmen, die den Schluss bilden. 146, 147, 148, 149, 150 sind die großen Halleluja-Psalmen. Die bilden einen fünffachen Schluss des Psalters. Ja. Ist gut? Oder Paul? Ja. Gut. Psalm, also Einleitung habe ich schon gesprochen, Psalm 1 und 2, wobei ich habe gemerkt, nicht alle Ausleger sind sich einig, ob Psalm 2 jetzt zur Einleitung gehört oder ob es schon zum Textkörper des ersten Buches gehört. Wir kommen da noch darauf zurück. Jedenfalls bildet er schon ein Paar mit dem Psalm 1, das kann man nicht leugnen. Vielleicht hat er eine Doppelfunktion. Einerseits gehört er zur Einleitung, andererseits hat er auch schon gewisse Funktionen für das erste Buch. Die Klammer, von der habe ich schon gesprochen, das braucht ihr eigentlich gar nicht mehr aufschreiben. Die Klammer ist 1 Vers 1, selig, 2 Vers 12, selig, zweimal. Ja. Also bindet dieser Psalm, selig bindet die zwei Psalme zusammen. Und am Ende übrigens auch. Am Ende Psalm 40, selig. Psalm 41, selig. Ja, nochmal zweimal selig. Auch im ersten Buch. Und der Schluss des Psalters, habe ich schon gesagt, sind 5 Halleluja-Psalmen. Wieder ohne Überschrift und kein Gebet. So wie Psalm 1 ohne Überschrift, kein Gebet. Psalm 2 ohne Überschrift, kein Gebet. Psalm 146, 47, 48, 49, 50, kein Gebet, ohne Überschrift, aber am Anfang Halleluja, am Ende Halleluja, bei allen diesen Psalmen. 146, 147, 48, 49, 50, alles parallel. Abgeschlossen mit dem großen Halleluja zur Ehre Yahwehs, 11-mal. Wir können also sagen, Buch 1 besteht aus 1 plus 39 Psalmen und Buch 5 besteht aus 39 plus 5 Psalmen. Das ist auch leicht zu merken, oder? 39 ist 3 mal 13. Ja, ich sage das bewusst, weil die 13 ist auch eine wichtige Zahl. Für die 13 ist die Hälfte von 26. Die 26 ist auch eine wichtige Zahl. Ja, Sie lachen, aber nachher lachen Sie nicht mehr. Dann verstehen Sie es, was ich meine. Ja, ist jetzt ein bisschen gut. Also, 1 plus 39, wieso? 1 plus 39 gibt nicht 41, aber gibt 40, weil 9 und 10 wie ein Psalm gelten. Und die Septuagint, die griechische Übersetzung es ja auch als ein Psalm gelten lässt. Sie gehören einfach zusammen, das kann man nicht leugnen. 9 und 10 ist ein alphabetischer Psalm von A bis K, 9 und von L bis zum Schluss, Taf ist dann Psalm 10. Also 1 plus 9, 1 ist der Einleitungspsalm, Psalm 1 plus die 39 anderen. Und beim Buch 5 haben wir 39 Psalmen und 5 einen fünffachen Schluss. Also das ist ganz bewusst, das ist kein Zufall, das ist auch kein Trick, das ist kein Zufall. Man hat auch mit Zahlen gespielt, weil man sich das dann viel besser merken kann. Und gewisse Zahlen haben eine ganz besondere Bedeutung. Warum ist die 26 so wichtig? Sage ich nachher. Das ist jetzt allgemein, zum Aufbau allgemein. Ich merke, ich muss hier jetzt ein bisschen, ja, ich muss jetzt auf den Aufbau der einzelnen Psalmen zu sprechen kommen, aber weil ich einige Eigenheiten und Stilmittel das betonen möchte, aber ich überlege gerade, ob ich das nicht überspringe. Moment. Ob ich das nicht überspringe und dann später, weil jetzt das mit den Zahlen gerade so wichtig ist. Also, fünftens, Aufbau einzelner Psalmen und Besonderheiten und Stilmittel. Ich komme aber auf die Struktur wieder zurück, aber ich muss hier etwas einschieben, sonst passt es nicht zusammen. Die Psalmen sind auch als Einzelpsalmen, haben einen besonderen Aufbau. Schauen wir uns das an. Aufbau einzelner Psalmen, Besonderheiten und Stilmittel, besondere Stilmittel, die verwendet werden. Wir sind ja Deutsche und Europäer und wir verstehen die hebräische Kunst nicht, wenn wir uns nicht hineinversetzen. Und wir können sie auch nicht nachempfinden, wenn wir nicht wirklich sagen, jetzt gehen wir weg von der deutschen Dichtung und gehen wir in die semitische Dichtung. Das wird schön, es ist sehr schön. Man muss sich nur am Anfang ein bisschen daran gewöhnen, dann wird es immer schöner. Ich habe hier ein Beispiel, oder machen wir so. Wir haben ja verschiedene Teile in den Psalmen, wir haben verschiedene Strophen, wir haben verschiedene Verse, wir haben Verszeilen, wir haben Zeilen und wir haben Wörter. Sie sagen jetzt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich erkläre es. Nehmen wir den Psalm 121, den habe ich gerade auf der Seite hier. Der hat zwei Teile und besteht aus 4 Strophen. Diese 2 Teile sind parallel zueinander, auch die Strophen. Aber es ist ein eindeutiger zweiteiliger Psalm. Das Schöne ist, dass er übrigens genau gleich viele Wörter hat. Im ersten Teil und im zweiten Teil. Ist exakt, die Hebräer zählen die Wörter. Exakt gleich viele Wörter. Erster Teil, zweiter Teil. Verse, das ist uns klar. Dieser Psalm hat 8 Verse, Psalm 121. Verszeilen, erkläre ich gleich. Zeilen hat er 16. Jeder Vers hat hier 2 Zeilen. Und Wörter hat er, wie ich schon gesagt habe, 2-mal gleich viel. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wir versuchen wollen, heute in dieser Woche gemeinsam, das Zentrum eines Psalmes zu ermitteln. Warum ist das wichtig, das Zentrum eines Psalmes? Weil das zur hebräischen Dichtung gehört. In der Dichtung der Hebräer geht alles auf ein Zentrum zu und dann wieder weg. Das Zentrum ist die wichtigste Aussage oder irgendeine sehr zentrale Aussage, eine sehr, sehr bedeutende Aussage für den Psalm. Und das muss man irgendwie draufkommen. Man könnte sagen, man zählt einfach die Verse und nimmt die in der Mitte. Das passt auch manchmal, zum Beispiel bei diesen passt es auch. Man nimmt einfach die zwei Verse in der Mitte, dann hat man das Zentrum. In diesem Fall ist es das, der Vers 4 und der Vers 5, ist das Zentrum dieses Psalms. Ja? Siehe, er schlummert nicht, noch schläft er, der Hüter Israels. Jahwe ist dein Hüter, Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Das ist das Zentrum des Psalms. Aber manchmal ist es schwieriger, das Zentrum zu ermitteln. Da muss man dann Strophen zählen oder Verse zählen oder Zeilen zählen oder Wörter zählen. Je nachdem. Was ist dann eine Verszeile? Das kann man nur verstehen, wenn man den hebräischen Text vor sich hat. Also einige dürfen jetzt schlafen unter uns, die schon müde sind. Die anderen, denen erkläre ich jetzt, was eine Verszeile ist. Das ist, kommt kein Test über solche Sachen. Das ist nur ein bisschen hebräisch jetzt. Wenn vier Zeilen sind in einem Vers, dann besteht er aus zwei Verszeilen. Das, was ich hier sage, das kommt aus der, das haben Wissenschaftler, die hebräische Dichtung studiert haben und auch Rabbiner und so weiter, die wissen das. Das ist ganz normal. Für uns ist das ein bisschen neu. Wenn es drei Zeilen sind im Text, dann ist es nur eine Verszeile, obwohl es drei Zeilen sind. Wir haben nämlich im Text, im hebräischen Text haben wir gewisse Trenner und Verbinder. Das heißt, wenn wir einen hebräischen Text lesen würden, dann haben wir Buchstaben. Hier sehen Sie da unten A, B, heißt, ich lese von rechts nach links. A, B, ja, dann das andere sind alles Aleph und wieder A, B und Aleph. Unter den Buchstaben sieht man so Zeichen und ober den Buchstaben sieht man auch Zeichen. Das sind alles Zeichen, die die Masoreten, das waren gelehrte Leute im 6. 7. Jahrhundert nach Christus, gesetzt haben, damit man beim Lesen weiß, wo man eine Pause machen muss und wo man weiterlesen muss. Also der hebräische Leser weiß genau, hier hört der Vers auf oder hier hört der Halbvers auf oder hier hört der Viertelvers auf. Und so kann man sehr gut feststellen, was gehört zusammen und was gehört nicht zusammen. Und wo muss man eine neue Zeile beginnen und wo nicht. Hier habe ich die Trenner, da gibt es noch die Verbinder, das ist jetzt alles für uns nicht wichtig. Ich habe hier ein paar Trenner. Die wichtigsten Trenner sind der Siluk und der Oleveret und der Atnach, diese drei. Oleveret, also Siluk ist der Trenner am Ende des Verses, der sagt, jetzt ist der Vers aus. Oleveret ist der logische Trenner in der Mitte des Verses, der Halbtrenner, und der Atnach ist der Vierteltrenner. Ja. Und da gibt es noch einen, das ist auch ein Vierteltrenner, wenn es keinen Atnach gibt. Sagen Sie, wozu ist das wichtig? Gleich. Wenn mein Computer weitergeht. Nehmen wir Psalm 1, Vers 1. Ashre ha'ish asher lo halach be'etzat rasha'im. Was heißt das? Ashre ha'ish. Wohl der Mensch oder selig der Mann. Asher lo halach, welcher nicht wandelt. Ba'atzat im Rate rasha'im, der Frevler, der Ehrfurchtslosen. U bederech Hataim lo amad. Und im Wege der Sünder nicht steht. Auf dem Weg der Sünder nicht steht oder tritt. U bemoshav le tim lo yashav. Und im Kreise der Spötter nicht sitzt. Jetzt achten Sie bitte darauf, hier sind die Zeichen. Über dem zweiten Wort, also wir lesen immer von rechts nach links, ja? Wir gehen von rechts nach links, Ashre Ha'ish, und bei dem zweiten Wort ist so ein Zeichen darüber. Das ist ein Vierteltrenner. Dann kommen fünf Wörter. Bei dem fünften Wort, Rasha'im, da ist so ein Pfeil obendrauf und unten so ein Komma. Die gehören zusammen. Das ist ein Halbtrenner. Der sagt, hier ist die Hälfte des Verses zu Ende. Dann, die nächsten sind vier Wörter. Beim letzten Wort haben wir so ein Dach drunter, unter dem Wort. Sehen Sie das? Das ist der Atnach, der Vierteltrenner. Und dann haben wir am Ende des Verses haben wir einen Doppelpunkt. Das ist der Siluk, das ist das Zeichen, dass hier der Vers zu Ende ist. Das heißt also, die Hebräer haben hier ganz exakt, damit man das auch richtig aufschreibt. Das heißt, es ist auch geschrieben, dass man weiß, hier ist eine neue Zeile, hier ist eine Pause zu setzen und so weiter. So haben sie also es ganz exakt, das ist nicht in einer Wurst durchgehend, sondern das ist Poesie. Und achten Sie darauf, man kann diese Wörter sehr schnell zählen, oder? Die erste Zeile kann man schnell zählen, 2. Die nächste Zeile 5. Die nächste Zeile 4. Die nächste Zeile 4. Das kann man im Deutschen nicht. Im Deutschen, da liest man einen Satz, da muss man, was ist das, 11 oder 12? Wie viele Wörter waren das? Das ist im Hebräischen viel leichter. Ja. Und warum? Ja, weil der Hebräer beim Dichten zählt. Der zählt die Wörter und die Anzahl der Wörter die gehören zur Kunst. Wir haben einen Endreim, ja. Wir machen das nicht mit Wörterzählen, aber die machen das. Und das schaut auch schön aus, das schreibt man dann auf und dann sieht man es richtig. Ah, das ist schön formell geschrieben. Das ist Dichtung, ja. Weiter.
Das macht man aber nicht notwendigerweise über den letzten Buchstaben.
Das geht, bitte?
Die Zeichen macht man aber nicht notwendigerweise weiter am letzten Buchstaben.
Nein, die Zeichen kommen auf den Buchstaben, wo der Vokal betont ist. Okay. Mhm. Zum Beispiel bei Röschaim, da ist das Komma beim I. Der Punkt ist das I. Punkt und dann dieses Jota ist das I. Und da ist der Strich, damit man nicht liest Röschaim, sondern Röschaim. Ja? Also das ist hier auch. Bitte. Wo das ist. Entschuldigung. Das ist das siebte Wort hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das siebte Wort. In der zweiten Zeile das fünfte Wort. Ja. Ganz links. Habt ihr es? Gut. Da ist dieses Komma unten, das Komma beim Punkt. Also ein Punkt, das ist das I. Ich habe euch was unterlassen. Der Hebräer schreibt nur Konsonanten, ursprünglich. Nur Konsonanten. Also, wenn der das Wort Segen, würde er zum Beispiel Zgn einfach schreiben, ja. Und er weiß, dass das Segen heißt, weil er im Zusammenhang weiß, das heißt nicht sagen, sondern Segen, ja. Aber die Masoreten, weil sie exakt sein wollten, haben unter jedem Buchstaben, wo ein Vokal hineingehört, haben sie Vokalzeichen geschrieben. Und die Vokalzeichen, das sind die anderen Zeichen. Zum Beispiel hier das erste Wort, Ashre, da sieht man eine Unterstreichung, ja, so ein kleiner Underline, sagt man ja heute. Das ist ein offenes A. Nicht ein A, sondern ein A. Ja. Und das zweite ist ein Ö. Das sind die Punkte, wie ein Doppelpunkt, ja, Punkte untereinander. Ö. Also Ashre, aber Ashre sagt man nicht, weil man zieht das zusammen, man sagt Ashre. Das dritte sind so zwei Doppelpunkte, das ist ein E, ein reines E, ein hohes E. Ashre heißt das Wort. Aber dann sind noch so Striche daneben, das sind Trenner- oder Verbinderzeichen. Ja. Deshalb ist es so kompliziert mit den Strichen. Ja. Aber wer Hebräisch gelernt hat, Walter, die können das in- und auswendig, die wissen, das ist nur dieses Akzentzeichen, das ist jetzt nicht der Vokal. Ja.
Ja, aber jetzt so ein ganz normaler Jude oder sowas, das ist ja nicht üblich, dass diese Zeichen und so, das lernt man ja nicht in der Schule, quasi, diese Trenner und
Die Trenner und doch, das lernt man sicher in der Schule auch. Irgendwann kommen auch die Trenner. Zuerst lernt man natürlich die Buchstaben und die Vokale, aber dann irgendwann lernt man auch die Trenner. Das lernen die schon. Heute, ja, früher hat man das ja nicht gehabt. Die Hebräer damals nicht. Die Hebräer damals hatten ja nur die Vokale. Nichts anderes. Aber, bitte? Nur die Konsonanten, danke. Nur die Konsonanten. Nochmal.
Würde es wie lang singen, wenn man jetzt auch die Pausen und Trenner macht?
Nun, die hebräische Sprache ist eine exakte Sprache und da ist es so geboten, dass man gewisse Pausen macht. Natürlich in der sprechenden Sprache nicht, aber in der biblischen Sprache, da war es schon sehr wichtig, überhaupt das Vorlesen. Wenn ein Bibeltext vorgelesen wurde bei den Hebräern, dann musste man das richtig betonen und dann musste man richtige Pausen setzen. Das gehört sich einfach, weil das ist Gottes Wort schließlich. Ja. Und die Masoreten, die haben das ja gemacht, weil das Gottes Wort ist. Diese Menschen, die das, diese Zeichen dazu gemacht haben, waren selber gläubige Juden. Also nicht gläubig an den Herrn Jesus, aber gläubig an Yahweh. Ja. Und sie waren davon überzeugt, dass das, was hier in den Psalmen steht, dass das alles Gottes Wort ist. Also das lehrt uns, allein diese Ehrfurcht, die die Juden hatten vor Gottes Wort, das lehrt uns, wie wir umgehen sollen mit Gottes Wort. Auch wenn es übersetzt wird. Wir brauchen Übersetzungen, die möglichst dem Text getreu sind, dem hebräischen Text getreu sind. Was heute gemacht wird mit Übersetzungen, ist oft grauenhaft. Wenn man wieder ungenau übersetzt wird oder wie oberflächlich man da umgeht. Ja. Deshalb besorgen Sie sich gute Übersetzungen. Weiter. Nehmen wir Psalm 1. Da haben wir drei Strophen. Wieso haben wir drei Strophen? Wir kommen darauf, weil wir die Verse, die Verszeilen und die Zeilen zählen und auch achten darauf, wo ist ein neuer Gedanke, der beginnt, wo ist ein Sinnabschnitt. Wir haben zum Beispiel hier 6 Zeilen, 4 Zeilen plus 6 Zeilen. Das ist schon auffällig. Hier sind, da ist eine gewisse Regelmäßigkeit darinnen. Übrigens in der anderen Auflage hatte ich noch bei Vers 3 5 Zeilen. Da bin ich aber, ich musste korrigieren, weil ich zeige euch das. Hier ist der Text. Und hier gibt es genau an der Stelle, da hatten wir einen Fehler gemacht, dort gibt es keinen Trenner, das war nämlich hier genau, hier, das ist ein Verbinder. Und dort, wo der Verbinder ist, darf man nicht trennen, da darf man nicht eine neue Zeile beginnen. Das heißt, die müssen zusammengehören. Man sieht die Maus nicht. Stimmt.
Der Trenner ist hier, hier ist ein Verbinder, das ist jetzt liegende S, das ist ein Verbinder.
Dort darf man nicht eine neue Zeile beginnen. Und den Fehler hatten wir gemacht in der einen Auflage. Aber es sind Trenner da und so weiter. Aber für uns ist jetzt nochmal wichtig, man sieht hier, man sieht hier, selig ist der Mann, dann kommt ein Vierteltrenner. Da müssen wir also eine neue Zeile beginnen. Vierteltrenner. Selig ist der Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Ehrfurchtslosen. Halbtrenner. Und nicht betritt den Weg der Sünder. Vierteltrenner. Und sich nicht setzt im Kreis der Spötter. Ende des Verses. Also man versucht also im Deutschen, das so nachzuahmen, wie es im hebräischen Text kommt. Ja? Mit Trennern und mit Verbindern. Vers 2 ist nur ein Zweizeiler, sondern seine Lust hat an der Weisung Jahwes und in seiner Weisung nachsingt Tag und Nacht. Das heißt, Vers 1 besteht aus 4 Zeilen, 2 Verszeilen und einem Vers. 4 Zeilen, 2 Verszeilen, das sind Halbverse. Eine Verszeile ist ein Halbvers. Mit einem Halbtrenner oder Halbtrenner drinnen ist. Ja. Deshalb haben wir also 2 Verszeilen, 2 Verszeilen, Entschuldigung, 2 Verszeilen in Vers 1. Eine Verszeile in Vers 2, nämlich zwei Zeilen ist eine Verszeile. Vers 3 wieder 2 Verszeilen, 4 Zeilen. Vers 4 eine Verszeile, Vers 5 eine Verszeile, Vers 6 eine Verszeile. Immer eine Doppelzeile. Eine Doppelzeile ist eine Verszeile. Deshalb kommt man hier auf 16 Zeilen. Und wenn man 16 Zeilen hat, jetzt muss man schauen, was ist jetzt das Zentrum? Da kann man die Zeilen zählen und zählt von hinten und von vorne einfach mal zurück. Und dann schaut man, auf was kommt man? Wo beginnt? Es kann nicht sein, dass wir 7 Zeilen haben und dann 2 Zeilen und dann wieder 7 Zeilen. Wieso? Weil die Mitte kann nicht heißen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Das ist kein Satz. Wenn ich den Mittelsatz herausfinden muss, will, dann merke ich bald, der Mittelsatz ist der ganze Vers 3. Das ist das Zentrum des Verses. Und das, wenn man dann jetzt, das ist jetzt nur rein dichterisch festgestellt. Jetzt denke ich mal nach. Was wird denn hier gesagt? Selig ist der Mann, der nicht wandelt. Also geht es immer um den Mann, was er nicht tut und was er dann tut, sondern seine Lust hat. Und dann ist der Satz fertig, im Deutschen und auch im Hebräischen. Jetzt beginnt ein neuer Satz und der geht den ganzen Vers 3, vier Zeilen lang. Und dann ist wieder ein Punkt, aber das ist ein ganz wichtiger Satz. Und er ist wie ein Baum, er ist nicht nur selig, er ist auch wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er tut, gelingt er, ist noch der Zusatz zu diesem Satz, das sind zwei Sätze. Aber die zentrale Aussage des Psalmes. Dann kommt der neue Teil, nicht so die Ehrfurchtslosen, sondern sie sind wie der Spreu, die der Wind zerstreut. Jetzt redet er über die Ehrfurchtslosen. Und dann am Schluss, denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Ehrfurchtslosen, der vergeht. Moment. Ja. Ja, die Verseinteilung ist eine spätere Sache. Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert das geschah. Viel später, viel, viel später. Ich denke, es war im 15. Jahrhundert, hat man die Verse dazu geschrieben. Auch im Alten Testament. Ja. Die Kapiteleinteilung gab es schon früher. Ich glaube, das war schon, weiß ich nicht mehr wann, aber schon viel früher. Aber die Verseinteilung war eine viel, viel spätere Sache. Also wir könnten uns die Verse auch sparen, aber das ist dann alles so unübersichtlich. Ja, dann wissen wir nicht, wo wir sind. Für uns ist das jetzt nur wichtig, dass die Masoreten, die haben ja diesen Doppelpunkt, diesen Siluk-Trenner gesetzt. Und damit haben die Masoreten überall gesagt, wo der Verse zu Ende ist. Das war also sehr leicht, die Verse dann einzuteilen, dass die dann die Zahlen dazu geschrieben haben, oder? Die Masoreten waren im 7. Jahrhundert, 7. und ich glaube 6. 7. bis 6. 7. Jahrhundert. Die Verseinteilung war im 15. Jahrhundert, 900 Jahre später. Aber die Masoreten haben trotzdem schon im Hebräischen ihre Punkte gesetzt und damit war schon klar, wo der Vers endet und wo der neue Vers beginnt. Also die Nummern, die hatten die viel, viel später gesetzt. Wir ermitteln also das Zentrum durch Wörter, Zeilen, Verszeilen, also Doppelzeilen und Verse oder Strophen. Das versuchen wir jetzt mal gemeinsam zu machen, aber nach der Pause. Wir haben noch bis 9, das heißt, wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann arbeiten wir noch gemeinsam an einem, wie wir ein Zentrum ermitteln. Gut, dann beten wir noch. Jemand? Also, ein Psalm, den Sie alle kennen, Psalm 23, wo ist das Zentrum? Sehr einfach, oder? Was ich hier gemacht habe, ich habe versucht, die hebräischen Trenner oder Halbtrenner zu beachten. Also die hebräischen Verstrenner und Halbtrenner. Deshalb seht ihr, der Vers 4 ist ein Zweizeiler, der Vers 5 ist ein Zweizeiler und der Vers 6 ist ein Zweizeiler. Eigentlich sind, ich habe ja jetzt nur die langen Zeilen genommen, das heißt, ich hätte ja nochmal trennen können, aber es ist hier der Einfachheit halber, das habe ich jetzt mal so, nur so getrennt, man könnte jede Zeile hier noch einmal trennen. Aber das mache ich jetzt nicht. Also, aber allein da sehen wir schon, wo die Mitte ist. Also allein, wir brauchen nur die hebräischen Halbtrenner beachten, kommen sofort auf die Mitte. Man braucht nur zählen, oder? Wo ist die Mitte? Denn du bist bei mir, dein Stock und Stab, die trösten mich. Oder? Wobei interessant ist, wenn wir jetzt die hebräischen Wörter zählen würden, dann wird's sehr schön. Was passiert? Wir haben nämlich 55 Wörter und die Zahl 26 steckt schon wieder hier. Die ist überall zu finden, fast überall zu finden. Die Zahl 26, wieso? Sagt ja, das ist künstlich. Das ist nicht künstlich. Warum? Man braucht nur, wenn man 26 Wörter zählt, vorne und 26 Wörter hinten zählt, bleibt ein Satz übrig. Und zwar ein sehr sinnvoller Satz. Und nicht nur ein sehr sinnvoller Satz, sondern ein äußerst wichtiger Satz. Der besteht aus drei Wörtern im Hebräischen. Ki ata imadi. Denn du bist bei mir. Das sieht im Hebräischen so aus. Ki ata imadi. Das, was rot ist, heißt, denn du bist bei mir. Und das Mittelwort der drei mittleren Wörter, das bist du. Du, Herr. Gott steht exakt in der Mitte des Psalm 23. Also ganz exakt. Und der wichtigste Satz, nämlich das Thema des Psalmes, das ist, dass der Herr mit bei mir ist. Das ist die Zentralaussage dieses Psalmes. Und der Herr, der bei mir ist, wie oft kommt er vor? Ja, das ist jetzt schon, ich habe es jetzt schon, wenn wir hier den Text haben, wie oft kommt Jahwe vor? Wo steht denn Jahwe? Wo kommt der Herr vor? Im ersten Vers, im ersten Zeile und in der letzten Zeile. Das heißt, der Herr steht ganz vorne und der Herr steht ganz hinten. Das ist im Hebräischen, ist es im vorne ist es tatsächlich das erste Wort und in der letzten Zeile ist es nicht das letzte Wort, aber fast das letzte Wort, das drittletzte Wort, ist Jahwe. Er konnte nicht anders. Er hätte ihn wahrscheinlich gern ganz hinten hingesetzt, aber dann wäre es kein gutes Hebräisch. Das dürfen wir den Dichter schon ein bisschen Nachsicht üben mit ihm. Aber das wollte er zeigen, dass Gott vorne, dass Jahwe vorne ist und dass Jahwe hinten ist. Das heißt, Moment, jetzt bin ich falsch. Das heißt, wir haben hier doppelt genäht. Er schreibt allein mit Worten, dass der Herr vorne ist und hinten ist und mich und er schreibt es auch mit Formeln, also mit poetischen Zeichen, indem er die 26 einbaut. 26 ist der Zahlenwert von Jahwe. Jetzt hat er diesen Jahwe, der vorne steht, den hat er mit 26 Wörtern unterstrichen, indem er einfach vorne 26 Wörter hat. Den Jahwe, der hinten steht, hat er nochmal 26 Wörter genommen und in der Mitte hat er genau die drei, die die Hauptaussage sind. Das ist hebräische Dichtung. Ein kostbarer Psalm. Nicht nur im Inhalt, auch in der Form. Ja, dazu komme ich gerade. Also, was hat das mit den Zahlen auf sich? Wir haben im Hebräischen haben wir ein Alphabet, das gleichzeitig gilt als Zahlen. Das heißt, der Buchstabe Aleph, der erste Buchstabe, steht für 1 und Bet steht für 2. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man da jetzt sieht. Also Aleph ist 1, Bet ist 2, Gimel ist 3, Dalet ist 4, He ist 5, Waf ist 6, Chet ist Tet und so weiter. Da geht es einfach weiter. Tet, Chet und so weiter. Wenn man dann zu Nummer 10 kommt, Jod ist 10, dann geht es mit K weiter. Kaf ist 20, Lamet ist 30, Mem ist 40, Nun ist, oder wie heißt das, ja, Nun ist 50 und so weiter. Und da geht's noch weiter, wenn man bei 100 angelangt ist. Kof ist 100, Resh ist 200, Shin ist 300 und Taf ist 400. Jetzt sind wir am Schluss. Das ist der dezimale Zahlenwert der Buchstabenreihe. Ich zeige dann eine Tabelle, dann ist leichter. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Ich zeige dann die ganze Tabelle. Ich wollte das jetzt nur mal zuerst zeigen, die zwei Möglichkeiten, wie man zählt. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, dass man so zählt. Aleph ist 1, Bet ist 2, Gimel ist 3, Jod ist 10, Kaf ist 11, Lamed ist 12, Mem ist 13, Nun ist 14 und so weiter. So kann man auch zählen. Es gibt zwei Möglichkeiten und beides ist im Gebrauch gewesen in der damaligen Zeit. Dann kommt man zum letzten Buchstaben, das ist Taf, das ist dann 22. Für zweistellige Ziffern in manchen Fällen kann man sogar die Quersumme, habe ich auch gesehen, dass sogar die Quersumme gezählt wird. Also statt der 10 wird dann 1 gezählt und statt der 11 2, weil man dann die Quersumme zählt. Also die 12 ist dann 3, die 13 ist 4 und so weiter. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Aber schauen wir uns die Tabelle an, dann ist es leichter. Hier seht ihr. Also die 1 ist Aleph, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, Waf 6, Sein 7, Chet 8, Tet 9. Jetzt kommt Jod. Jod ist J, also Jod ist 10. Oder kann auch 1 haben, wenn eine Quersumme gezählt wird. Aber 20 ist, Kaf ist 20 oder 11. Lamed ist 30 oder 12. Mem ist 40 oder 13. Nun ist 50 oder 14. Samek, also scharfes S, ist 60 oder 15. Ayin, der Knacklaut, ist 70 oder 16 und so weiter. So geht's durch das ganze Alphabet. Und so kann man also jedes Wort, was man im Hebräischen schreibt, kann man auch einen Zahlenwert zuordnen. Also zum Beispiel das Wort Yahweh besteht aus 4 Buchstaben. J-H-W-H. Jetzt schauen wir auf unsere Tabelle nach. J ist wie viel? 10. J-H, 15, also plus 5 gibt 15. J-H-W ist 6, gibt 21. Und nochmal das H gibt 26. Jetzt haben wir Yahweh, wohl das Wichtigste für einen Israeliten, der Gottesname, der hat die Zahl 26. Das ist den Juden ganz wichtig. Wenn man diese Zahl jetzt mit Quersumme schreiben würde, kämen wir mal auf 17, dann hätte ich nämlich bei J eine Quersumme 1, J, dann H gibt 5, also gibt 6, W, 6 und 6 gibt 12 und H gibt 17. Also ich kann das auch so, ich könnte auch unter gewissen Umständen entweder die 17 als Quersumme nennen oder die 26. Ach so, meinst du, überhaupt dann die letzte Quersumme. Ja, aber das machen sie, glaube ich, nicht. Das ist nicht, jedenfalls habe ich das nirgends gelesen, bei keinen von diesen Wissenschaftlern, die dem nachgegangen sind, haben das gesagt, dass sie vom ganzen Wort die Quersumme nehmen. Wollte das noch jemand schreiben? Ist eigentlich kein Problem. Jetzt gibt es einige Zahlen, die sind sowieso wichtig. Zum Beispiel die Zahl 7. Da braucht man kein Wort. Die Zahl 7 hat an sich eine große Bedeutung. Weil Gott in 7 Tagen das Schöpfungswerk vollendete, ist die Zahl 7 die Zahl der Vollendung. Und nicht nur im Schöpfungswerk. Die Zahl 7 kommt an vielen, vielen anderen Stellen noch vor. Aber hauptsächlich deshalb, weil Gott vollendet hat am 7. Tage, ist die 7 die Zahl der Vollendung und die Zahl der Fülle. Yahweh, haben wir gesagt, die Zahl 26. Oder die Zahl 17, wenn wir für das J die Quersumme zählen, 26 oder 17. Dann das nächste, wenn wir das Buch der Psalmen lesen, werden wir feststellen, dass für das Lob Gottes gibt es noch ein Wort, das den Juden äußerst wichtig ist. Das steht in Verbindung mit dem Wort Yahweh. Das heißt, die Herrlichkeit Yahwehs. Es geht dem Juden um alles in der Welt, um die Ehre Yahwehs, die Herrlichkeit Yahwehs. Das heißt, dieses Wort Herrlichkeit hat für den Juden eine ganz große Bedeutung. Das Wort Herrlichkeit heißt Kavod. Ja? Kavod kann man aber in 2 Arten schreiben. Nämlich das Waf, das W, kann man auslassen oder dazu tun. Wenn man es dazu tut, kommt man auf die Zahl 32. Herrlichkeit bedeutet 32. Wieso? K ist 20, B ist 2, W ist 6 und D ist 4, gibt 32. Also wir werden also erwarten, wenn den Juden diese Zahlen 26 und 17 und 32 so wichtig sind und die 7, werden wir erwarten, dass irgendwo diese Zahlen vorkommen. Ja? Aber es gibt noch eine Zahl, die gleiche Herrlichkeitszahl, Kabot, kann man auch im positionellen Zahlenwert ausdrücken. Das wäre das K. Das K kann ja 20 sein oder 11. Das heißt, es könnte auch Herrlichkeit mit 11 ausgedrückt werden. 11 plus 2 plus 6 plus 4, dann gibt es 23. Also die 32 oder die 23, je nachdem, wie man sie zählt, ist immer die Zahl Herrlichkeit. Man muss sich hineinversetzen in den Hebräer, der will die Ehre Gottes, das ist ihm das Wichtigste von allem, die Ehre Yahwehs, die Herrlichkeit Yahwehs. Und es gibt ja einige Psalmen über die Herrlichkeit Yahwehs. Da werden wir auch erwarten, dass diese Zahlen vorkommen. Übrigens, die Herrlichkeit könnte man auch ohne das Waf schreiben, dann wären wir wieder bei der gleichen Zahl wie Yahweh, bei 26. Das wäre, wenn man das Waff auslässt. Das gibt, es gibt Schreibweisen vom Kabot ohne W und Kabot mit W. Das wäre und würde nochmal die Zahl 26 unterstreichen. Die Zahl Herrlichkeit kann man auch im positionellen Zahlenwert, das heißt, wenn man die 20er statt den 20er einen 11er nimmt, da käme man wieder auf 17. Also ihr merkt es, 26 und 17 haben wir schon wieder, die zwei, die gleichen Zahlen. Das heißt, wenn, schon, wenn das Herrlichkeit und Yahweh beides so oder so geschrieben immer irgendwie 26 oder 17 ergibt, dann dürfen wir annehmen, dass die 26 und die 17 den Juden eine wichtige Zahl sind. Interessant ist, dass die 17 auch noch zufällig Ich Bin, zufälligerweise auch noch Ich Bin ist. Also der Ich Bin, das ist ja eigentlich eine Übersetzung von Yahweh, nur in der ersten Form. Yahweh heißt, er ist, der er ist, auf althebräische Weise geschrieben. Ja? Yahyeh hieße das, aber althebräisch Yahweh. Und Ich Bin, auf althebräisch geschrieben, Echweh statt Echyeh. Weißt du das, Walter? Hat nicht aufgepasst. Echje heißt Ich Bin und Echwe ist althebräisch für Ich Bin, so wie bei Yahweh. Dann gibt es noch das Echad, der Eine. Der Yahweh ist der Eine. Ob es Zufall ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das wird 13 ergeben. Und Elohim, also El, Gott, gibt auch 13. Also wer weiß, die Zahl 13 ist vielleicht auch noch wichtig. Aber jetzt müssen wir, denke, jetzt sind wir schon am Ende. Elohim, interessant, das Wort Elohim kommt, diese Zahl 41, die ist nicht wichtig, die kommt nicht vor, oder fast nicht vor. Außer im Psalmbuch 1, ja, es sind 41 Psalme gesammelt. Aber ansonsten haben wir sie nicht so oft. Aber die 26 und die 17, die kommen oft vor. Ja, die mussten gebildet sein, die Dichter, ja.
Ist denn bekannt, also wenn wir zum Beispiel mit Mose wissen, ja, der hat ja wirklich eine große Bildung gehabt, ist denn bekannt, wie das bei David war? Hat er auch einen Hirtenjungen?
Ja.
Ist irgendwo rauszulesen, dass er irgendwo sich große Bildung aneignet?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, die Juden waren sowieso gebildet. Die hatten, im Vergleich zu den Heiden, waren die sehr gebildet, denn die hatten ihre Synagogenunterricht. Und die Kinder schon wurden in der Bibel, also das Lesen, das Lesebuch war die Bibel. Das Sprachbuch war die Bibel. Das Grammatikbuch war die Bibel. Das Geschichtebuch war die Bibel. Und dann war natürlich auch das Poesiebuch die Bibel. Das heißt, dann erwarte ich, dass in der Schule die Kinder gelernt haben, dass die Zahlen und die Zahlenwerte von den wichtigsten Wörtern, wie die Herrlichkeit Yahwehs, dass sie das gewusst haben, die Kinder. Ja, die Synagoge, so wie wir sie kennen, ja, aber die Schule, es gab die Schulen, die Zwölfjährigen konnten im Tempel, ab 12 Jahre konnte man in den Tempel kommen, ich weiß nicht, ab wann das galt. Und es gab die Familien, die Familie hatte den Auftrag, die Aufgabe, die Kinder zu unterweisen. Vater und Mutter, siehe das Buch der Sprüche, sind die Lehrer des Kindes. Und da war natürlich auch die Aufgabe, ihnen die Schrift beizubringen und das Schreiben. Und wenn ihr jetzt auch die Grundlagen der Mathematik und die Grundlagen des Rechnens, also auch mit diesen Zahlen, 1 und so weiter, Aleph. Von daher dürfen wir schon rechnen, dass die Juden gebildet waren von Anfang an. Das war den Juden immer wichtig. Das Wort Gottes muss man lesen können. Das Wort Gottes wird vorgelesen. Das Wort Gottes müssen die Kinder auswendig lernen. Man muss auch schreiben können. Die Kinder mussten schreiben lernen. Das musste alles gelernt werden. Zu Hause oder in irgendwelchen Schulen. Es gab Jüngerschulen, es gab Prophetenschulen gab es, wo der Prophet seine Jünger um sich scharte. Der Rabbi als Lehrer. Den gab es auch, ich weiß nicht ab welcher Zeit.
Aber es gibt ja auch in Deutschland so, dass man Gedichte interpretieren kann, dann ist eine Wissenschaft und der das geschrieben hat, der hat aber eher alles, sag ich mal, intuitiv gemacht.
Also, ja, das war, es ist, Es ist eine Gabe. Das ist, ich staune, wie Geschwister das machen. Die können, die setzen sich hin und schreiben ein Gedicht. Und ich sage, wie macht er das? Ich kriege das nicht hin. Ja, das ist schon eine Begabung. Das ist richtig. Und auch diese Art ist Begabung. Ganz sicher. Danke. Also die 7, die 13, die 17, die 23, die 26 und die 32 und ihre Vielfachen, wie zum Beispiel 3 mal 13 gibt 39. 2 mal 17 gibt 34, 3 mal 17 gibt 51 und 2 mal 26 gibt 52. Also das sind schon wichtige Zahlen. Das hat übrigens nichts zu tun mit der Kabbalistik. Kabbalah ist eine okkulte Art, wie man da irgendwie mit Zahlen herumspielt. Das hat gar nichts damit zu tun. Ja. Es hat das, ja, das ist rein Dichtung, um jetzt gewisse Gedichte mit diesen 17 oder 26 Wörtern oder 51 Wörtern und so weiter zu schreiben. Darum geht's. Die 7, weil sie die Zahl der Fülle ist, sowieso, und die anderen Zahlen, weil sie entweder Yahweh-Zahlen sind. Übrigens, die 13 habe ich ganz vergessen. Die 13 kommt oft zweimal vor. 13 plus 13. Ja. Wieso 13 plus 13? Ja, dann sind wir wieder bei der 26. Ja. Also die 13 ist allein deshalb schon wichtig, da brauchen wir gar nicht El oder dieses Echad, bräuchten wir gar nicht. Die ist allein deshalb schon wichtig, weil zweimal die 13 die 26 ergibt. Ja, also auch da schon, auch deshalb schon. Gut, das war jetzt ein bisschen was anderes, ein bisschen Zahlenspiele. Aber wir werden diese Zahlen begegnen. Wir haben hier, der Herr ist mein Hirte, haben wir also die 26, die 3 in der Mitte und die 26. Wobei das Du bist bei mir, das exakte Mitte, das habe ich schon gesagt. Umrahmt von Yahweh in Vers 1 und Yahweh in Vers 6. Die Aussage dieses Psalmes, wenn wir ihn mal so durchgehen. Die erste Zeile, Yahweh ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Die erste Zeile ist eine wichtige Aussage, wie eine Überschrift. Die letzte Zeile, ich kehre wieder und wohne, müsste man hier ergänzen. Ich kehre wieder und wohne, beides Yashav im Hebräischen. Ich kehre wieder und wohne im Hause Yahwehs für lange Zeit, für ewig oder für immer oder für lange, lange Zeit, endlos lange Zeit. Das hat auch damit zu tun, dass ich bei Gott sein darf. Gegenwart Gottes, bei ihm zu sein, in alle Ewigkeit bei ihm zu sein, im Hause, in seinem Hause zu sein, dort wo er wohnt. Das ist die Sehnsucht des Psalmisten und die Hoffnung. Also dieser Herr ist der, der ihm alles gibt, was er braucht. Er hat keinen Mangel, weil der Herr sein Hirte ist. Und er wird die Ewigkeit mit diesem Yahweh verbringen, und zwar im Hause des Herrn. Und das in der Mitte, wie diese Gegenwart, diese Lehre über die Gegenwart Gottes, das Schöne bei ihm zu sein, das wird unterstrichen, dass es jetzt gesagt, nicht nur ich bei dir, sondern du bei mir, du bist bei mir. Deshalb fürchte ich mich nicht und dein Stock und dein Stab, die trösten mich und so weiter. Noch etwas. In der hebräischen Dichtung ist noch eine Eigenheit, das nennt man Chiasmus. Chi kommt von dem hebräischen Wort, Entschuldigung, von dem griechischen Wort Chi. Das Wort Chiasmus ist ein griechisches Wort, aber die Hebräer haben die Hebräer getan. Der Ausdruck ist jetzt hier griechisch. Chiasmus heißt, dass wir, als alles auf eine Mitte zugeht und von der Mitte wieder zurückgeht. Und dann macht man das auch so, dass man die erste und die letzte Zeile haben irgendwie was gemeinsam und die zweite und die vorletzte Zeile haben auch etwas gemeinsam und die dritte und die vorvorletzte Zeile haben was gemeinsam und in der Mitte ist dann die Mitte. Und oft ist es ein siebener Chiasmus, so wie die israelische Menora. Menora ist ja auch ein Chiasmus, oder? Da hast du die Außenarme und die zweite und vorletzte und die dritte und in der Mitte hast du den Schaft. Wie ist das? Ja, jetzt nehmen wir ein Beispiel von Chiasmus. Nehmen wir den Psalm 67, weil es ein leichter Psalm ist. Sehr, sehr, sehr einfach gebaut, aber sehr schön in der Form. Deshalb nehmen wir uns den vor. Ich mache es hier gleich mit Farben, das ist ein bisschen besser. Wir stellen gleich fest, hier ist, ja, wir lesen den Psalm. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten bei uns, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Völkern dein Heil. Es sollen dich, Gott, preisen die Völker. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerscharen. Denn du richtest die Völker in Geradheit und die Völkerscharen auf der Erde, du leitest sie. Es sollen dich, Gott, preisen die Völker. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Das Erdreich gibt seinen Ertrag. Es segnet uns Gott, unser Gott. Es segnet uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Man erkennt sofort, dass hier ein Refrain drinnen ist, ein Vers, der zweimal vorkommt, exakt gleich, und nicht nur exakt gleich, sondern bestehend aus 26 Buchstaben. Also ist das ein Zufall? Gott, der Jahwe, das ist hier kein Jahwe-Psalm, aber trotzdem hat er den Jahwe versteckt. Er verwendet Gott, aber den Jahwe versteckt er mit den Buchstaben, 26 Buchstaben. Psalm, also dieser Vers 2 ist es und Vers 4, oder? Ich habe die Verse nicht dazu geschrieben. Nein, Vers 4 und Vers 6, das sind 26 Buchstaben. Der Vers 4, der ganze Vers 4, ja, diese, alles was hier so beige, ocker angefärbt ist, zusammen mit dem Wort Gott, alles zusammen, sind 26 Buchstaben. Aber es kommt noch mehr. Dadurch, dass hier ein Vers in der Mitte gleich ist, ist automatisch das Zentrum unterstrichen. Das Zentrum sind diese drei Zeilen, die Ihnen übrig bleiben in der Mitte. Es sollen dich freuen und jubeln die Völkerscharen, denn du richtest die Völker in Geradheit und die Völkerscharen auf der Erde, du leitest sie. Aber es ist noch mehr. Inhaltlich schauen wir mal die Wörter, die hier verwendet werden. Gott segne uns. Erster Vers, Gott segne uns. Letzter Vers, es segnet uns Gott. Und zwar doppelt, oder? So wie es im Vers, das ist hier der Vers 2 und der Vers 3. Da heißt es, Vers 2, Gott segne uns, dass man auf Erde erkenne deinen Weg unter allen Völkern. Und der Vers 7 und Vers 8, das Erdreich gibt seinen Ertrag, es segnet uns Gott, unser Gott, es segnet uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Das Wort alle kommt in beiden Gruppen vor, das Wort Erde kommt in beiden Gruppen vor, das Wort Gott segnet, Gott kommt vor und segnet kommt vor. Der will nicht einfach dasselbe schreiben, aber er will doch einige Wörter vorne und hinten gebrauchen. Um das zu unterstreichen, hier ist ein Chiasmus, A, B, C, B, A. Jetzt wenden wir uns der Mitte zu. Die mittleren drei Zeilen, schauen wir mal. Die mittleren drei Zeilen, da ist das grüne Wort die Völkerscharen. Das ist hier bei uns der Vers, die Völkerscharen, Vers 5. Und da ist das Wort die Völkerscharen, Vers 5 am Ende. Also der Fünfer, das ist, diese ganze Mitte ist ja der fünfte Vers. Dieser fünfte Vers besteht aus einem Dreizeiler. Und der Dreizeiler, der ist wieder chiastisch. Das heißt, die erste und die dritte Zeile von diesem fünften Vers haben beide das Wort Völkerscharen. Der mittlere hat das Wort Völker. Das ist ein anderes Wort, wie Völkerscharen. Ja? Das hat er bewusst gemacht. Wir haben hier drei Wörter für Völker und wir haben es dann noch im Refrain, haben wir auch nochmal vier Wörter Völker, viermal Völker und sogar noch im Vers 2 haben wir nochmal Völker. Völker kommen sehr oft vor hier, das ist ein Psalm über die Völker und über Gottes Wirken unter, die Völker, unter den Völkern Gottes, Offenbarung unter den Völkern. Das Ziel Gottes sind die Völker. Ja, das ist hier die Aussage. Aber er richtet sie, das heißt, er regiert sie. Und die zentrale, ganz im Zentrum, die zentrale Zeile des Verses heißt, du richtest die Völker in Geradheit. Das ist der Chiasmus von Psalm 67. Wir haben also A, B, C, B, A, wobei das C, der C-Teil, der Mittelteil, wieder chiastisch ist mit A, B, A. Noch etwas im Psalm 23. Wir hatten ja Psalm 23, jetzt gehen wir wieder zurück zu ihm. Hat der Psalm 23 auch einen Chiasmus? Natürlich hat er einen Chiasmus. Achten wir mal. Im Psalm 23, die erste Zeile, Jahwe ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Die letzte Zeile, ich gehe wieder im Hause Jahwes. Das ist das einzige Mal, wo im ganzen Psalm Jahwe vorkommt. Vorne und hinten. Das ist eine Parallele. Außerdem ist der Gedanke auch parallel, dass Gott mich versorgt. Denn wenn er mein Hirte ist, versorgt er mich und mir fehlt nichts. Und wenn ich immer bei ihm wohnen darf, in seinem Hause, wie zu ihm zurückkehren darf, für die ganze Ewigkeit, dann wird mir auch nichts mehr fehlen. Das sind parallele Gedanken da. Das eine ist Gegenwart, das andere ist Zukunft. Ja. Die zweite Linie hier, die zweite Zeile. Auf Auen von zartem Grase lagert er mich, er führt mich zu Wassern der Ruhe. Steht parallel zu der vorletzten Zeile, ja, Gutes und Gnade jagen mir nach alle Tage meines Lebens. Was ist hier das Gemeinsame? Gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit? Bitte? Eine Antwort? Ja, wenn ich keinen Mangel habe, warum habe ich keinen Mangel? Er lagert mich, er führt mich, also er sättigt mich, bringt mir Essen. Das Gras und das Wasser ist für das Schaf ja wichtig. Also da ist das die Fürsorge spricht hier heraus. Und im vorletzten Vers, Gutes und Gnade jagen mir nach, das ist auch die Fürsorge. Aber das eine ist vorangehen und das andere ist nachjagen. Habt ihr das gemerkt? In Vers 2, er führt mich, das heißt, er leitet mich, er geht mir voran und führt mich zum Wasser hin. Aber hinten, da läuft er hinten nach und zwar mit Gutem und mit Gnade. Ja, verfolgt er mich. Ja, im positiven Sinne. Er jagt mir, und zwar das Gute und die Gnade selber jagen mir nach. Ja. Das heißt, auch hier haben wir ein Vorne und ein Hinten. Vor mir die Nahrung und das Wasser und das Gras und hinter mir die Güte und die Gnade, ja, die mich jagen. Das eine zieht mich, leitet mich, das andere jagt mich. Das ist eine Parallele. Eine Gegenüberstellung, eine Unterstreichung, aber dasselbe Gedanke ist da. Dann dritte Zeile. Er stellt wieder her meine Seele. Er quicket oder er stellt sie wieder her. Das heißt, wenn ich ausgelaugt bin, er macht, dass ich wieder frisch werde, wieder, dass die Seele wieder hergestellt wird. Auf rechten Pfaden leitet er mich seines Namens wegen. Die vorvorletzte Zeile, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher ist Überfluss. Haben wir da irgendwo eine Parallele? Wozu salbt man jemanden? Was ist die Salbung? Was sinnbildlich die Salbung im Alten Testament, auch im Neuen Testament gewisserweise?
Die Kraft der Gesundheit, der Genesung.
Ja. Genesung, Gesundheit und noch etwas. Das Öl ist Ausrüstung. Öl heißt Stärkung, Kräftigung. Öl ist also gesund und stark. Diese beiden Gedanken sind da. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher ist Überfluss, hier ist noch der Überfluss dazu. Also es geht hier Gesundung, Stärkung, Überfluss. Ja, und du stellst meine Seele wieder her. Nicht nur äußerlich habe ich die Haut, kriegt Öl drauf und der Bauch kriegt genug zu essen. Die Seele, die wird auch frisch. Es geht in beiden Versen geht's um eine Stärkung und Erfrischung. Für eine gewisse Erneuerung. Ja? Das nächste. Wenn ich gehe im Tal des Todesschattens, vierte Zeile. Wenn ich gehe im Tale des Todesschattens, fürchte ich kein Übel. Und die viertletzte Zeile. Du richtest vor mir einen Tisch angesichts meiner Bedränger. Ist hier irgendwie ein Parallele? Bitte?
Es geht um Gefahren.
Gefahren. Das Todesschattental, da ist finster, da lauern Gefahren, da lauern Wölfe oder sonstige Feinde. Und der Herr, ich fürchte mich nicht. Obwohl der Gefahr da ist. Und im viertletzten Vers, du richtest mir einen Tisch zu, obwohl Gefahr da ist, Feinde da sind. Ja. Du versorgst mich. Deckst mir den Tisch, während Gefahr da ist. Ja. Begründung, warum kann ich das? Warum brauche ich mich nicht fürchten, trotz der Gefahr? Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, die trösten mich. Grundlegende Hauptaussage. Ist das ein herrlicher Psalm? Der hat ja schon Hunderte und Tausende und aber Tausende von Christen erquickt. Dieser Psalm. Der Stock und der Stab. Nun, der Stock, der ist natürlich für die Feinde. Und der Stab, der ist zum Leiten. Der Stock ist die Keule für den Wolf oder sonstige Tiere, die nicht wollen oder die gefährlich sind. Und der Stab ist der Hirtenstab, der mit der gekrümmte Hirtenstab, der kann ein bisschen führen oder ein bisschen lenken oder ein bisschen Schaf zurückholen, wenn sie in eine gefährliche Richtung geht und so weiter. Das ist tröstlich für das Schaf. Fragen noch dazu? Ich habe es vergessen zu dem Psalm 67. Ich habe hier gemerkt, ich habe die Folien falsch sortiert. Eine Folie hat sich dazwischen geschoben. Da kann ich jetzt noch das nachtragen. Und zwar, Moment, gerade da. Psalm 67 noch. Hier, wir hatten ja diesen schönen Chiasmus. Da gibt es auch Zahlenspiele in diesem Psalm 67. Schauen wir uns die Zahlenspiele an. Von den 26 Buchstaben habe ich schon gesprochen, aber die Sache ist noch viel schöner. Es sind nicht nur 26 Buchstaben dort in diesem Refrain, der hier ocker gefärbt ist. Es sollen dich Gott preisen, die Völker, es sollen dich preisen, die Völker alle. Nicht nur das. Insgesamt hat dieser Psalm 8x26 Buchstaben. Der hat sich noch die Mühe gemacht, alle Buchstaben durchzuzählen und dann zu schauen, dass sie durch 26 teilbar sind. Können wir das vorstellen? Das ist Dichtung. Das ist doch kein Zufall. Und die Wörter sind 67, der Psalm 67 hat 47 Wörter und das eine Wort in der Mitte sind die Völker. Das ist das Thema, es geht um die Völker. Und da haben wir rundherum so 23 auf der einen Seite und 23 auf der anderen Seite. Was war die 23 schnell? War das nicht auch eine wichtige Zahl? Bitte? Herrlichkeit. Gott ist auch ein Gott der Herrlichkeit für die Völker. Ob das Zufall ist? Ich glaube, es ist nicht Zufall. Ich glaube, es ist Dichtkunst. Das Zentrumswort, die Völker, ist beidseitig flankiert von 23 Wörtern. Herrlichkeit. Übrigens, im Hebräischen schaut das dann so aus. Hebräischen kann man das viel besser zählen, oder? Die Wörter kann man viel schneller zählen. Erste Zeile 6 Wörter, kann man gerade zählen. Zweite Zeile sind 6 Wörter, kann man gerade zählen. Dritte Zeile sind 6 Wörter. Vierte Zeile 3, fünfte Zeile 4, sechste Zeile 3. Interessant, oder? Das Zentrum besteht aus 3 plus 4. Was gibt 3 plus 4? 7. Aber die 4 ist in der Mitte, sodass, wenn du das Zentrum so zählst, mit dem vorderen Teil, hast du 7. Wenn du das Zentrum mit dem hinteren Teil zählst, 4 plus 3, hast du wieder 7. Also 3 plus 4 gibt 7 oder 4 plus 3 gibt 7. Insgesamt sind es 10. Aber angeordnet sind sie wie 7, dass die 7er Zahl irgendwie vorkommt. Ich glaube, es ist kein Zufall. Übrigens, das Sela wird nicht gezählt. Das Sela ist ein Pausenzeichen. Das habe ich hier ganz blass gemacht. Weil das Sela gehört nicht zum Text. Das ist nicht zu eigen, das ist eine Anmerkung für was, musikalische Anmerkung wahrscheinlich. Zwischenspiel oder Pause oder sowas. Ja, gut. Damit sind wir fertig für heute.
Ja.
Aber das wäre ja dann gerade die Dichtkunst, dass man das nicht macht. Der Dichter im Deutschen, wenn der deutsche Dichter dichtet, dann, wenn er ein guter Dichter ist, kann er genau das aussagen, was er wollte, aber gerade in dem Reim. Also er muss nicht auf Inhalt verzichten, um den Reim hinzukriegen. Sondern gerade, weil er den Reim hingebracht hat, ist es jetzt sehr eingängig. Merkt man sich's besser.
Ja. Aber es gibt welche, die um des Reines
willen. Ja. Das gibt es. Ja. Das wäre dann aber eben nicht gute Dichtung. Aber wir müssen also keine Angst haben, glaube ich, wenn wir das Alte Testament lesen, die Psalmen, dass dort die Dichtung schlecht sei. Es geht sich auch nicht immer aus mit den Zahlen. Manchmal verzichtet er auf eine gewisse Zahl, die er gerne hinkriegen möchte, aber er kriegt es nicht hin, dann lasst er das halt. Dann gibt es halt nicht 13, nicht 7, dann gibt es halt nur 6. Vielleicht. Ja, die Priorität ist eindeutig beim Text, das merkt man bei den Psalmen, wo man merkt, da geht sich's nicht aus. Wieso passen da die Zahlen nicht so schön? Ja? Weil das nicht das erste Priorität war. Die erste Priorität war schon die Aussage des Textes. Ja, gut. Psalm 121 können wir morgen noch ein bisschen anschauen. Das wäre noch eine Draufgabe. Aber jetzt haben wir genug für heute gehabt. Schließen wir hier.